Kann man mich hören? Nein? Machen wir es ein bisschen höher, oder? So. Also, ich halte heute einen Vortrag über Shell. Jetzt mal nur kurz zur Orientierung. Wer hat denn überhaupt schon mal eine Shell benutzt? Ui, dann brauche ich den Vortrag ja gar nicht halten. Naja, vielleicht kann ja doch jemand was lernen dabei. Also ich halte diesen Vortrag, wie ihr bestimmt schon gesehen habt, auf einem Macintosh und auch auf macOS. Und da hat man, also beim Umstieg auf macOS X, als es endlich auf diesem System eine Shell gab, hat man so die Vorurteile der Leute gegenüber der Shell richtig mitbekommen. Da gab es also riesen Flame Wars. Die kryptische Kommandozeile, ich traue mich da nicht hin, da muss man ja tausende von Kommandos auswendig lernen oder tippen ist so langsam, grafisch geht das alles viel schneller. Oder, also gerade bei Apple, Shell ist mittelalterlich. Man hat jetzt jahrelang an schönen grafischen Oberflächen rumgedoktert, dass das alles ganz toll wurde und da gibt es Leute, die benutzen also dann wirklich noch so eine ganz rudimentäre Eingabezeile, wie es vor 20 Jahren auch schon so war. Und ein anderes Argument dagegen ist auch, das kann mein File-Manager doch auch. Conqueror, Nautilus, Finder, Explorer, was man da auch immer auf den verschiedenen Betriebssystemen hat. Es gibt natürlich auch Leute, die, die vehement die Shell verfechten und dann also ganz im Gegensatz sagen, Shell ist viel schneller als mit der Maus irgendwo hinklicken. Und mit der Shell kann ich dem Computer viel präziser sagen, was er tun soll. Außerdem kriege ich viel besser mit, was er genau macht. Bei einem Bool-Programm, da klicke ich irgendwo hin und dann weiß ich jetzt nicht, schreibt er das auf die Festplatte oder hat er das jetzt nur im Speicher, muss ich das noch sichern? In welche Datei schreibt er das überhaupt? Das kann man auf der Shell alles direkt sehen. Ja, das nächste Argument für die Shell ist, wenn ich eine Shell habe, dann brauche ich eigentlich nicht viel anderes mehr. Bei der GUI, wenn ich irgendeine Information über mein System haben will, wie viele Prozesse laufen, da gibt es auf KDE bestimmt irgendein Programm, was mir die Prozesse anzeigt. Und das gibt es auch für GNOME. Ich weiß nicht, ich kenne das jetzt nicht. Und das kann aber nur das. Das kann vielleicht auch noch Prozesse beenden. Und wenn ich aber wissen will, wie viele User eingeloggt sind in meinem System, dann brauche ich wieder ein anderes Programm. Und das ist eben der große Vorteil der Shell, dass man eine Eingabemaske hat und da kann man eigentlich sein System komplett steuern, mit lauter kleine Programmchen aufrufen und muss nicht erst überlegen, welches Programm starte ich da, das Programm raussuchen, starten. Das tippt man einfach ein. Ein weiteres gewichtiges Argument für die Shell ist der Fernzugriff. Hat jemand schon mal irgendwie einem Freund am Telefon Hilfe geleistet mit seinem Computer, weil er ein Problem hat? Und er versucht zu erklären, wie er jetzt auf einer GUI irgendwie, also da musst du jetzt den linken Button da klicken, da steht so ungefähr drauf. Wenn man genau weiß, was er tun soll, dann sagt man ihm das per Shell und gibt also wirklich Buchstabe für Buchstabe, das kann man diktieren, Anna, Bertha, Theodor, gibt man ein, Leerzeichen mit diktieren, das ist wichtig, manche Leute setzen das sonst hintereinander, und dann sagt man so, jetzt machst du Return, Problem behoben. Und ja, das ist vielleicht der letzte Punkt, ist besonders wichtig in Zeiten, wo auch Linux-Distributionen mittlerweile schon so weit sind, dass man bei der Installation nachher nicht vor einem schwarzen Bildschirm sitzt, an dem steht Login, sondern da startet schon ein schöner bunter Hintergrund und dann kann man sich grafisch einloggen und dann startet auch gleich X. und man kommt also gar nicht mehr in die Shell direkt rein. Was ist aber, wenn X nicht mehr funktioniert? Dann schmeißt man sein Linux weg. Also in den Medien hat man da oft den Eindruck, das war jetzt gerade in der Süddeutschen so ein Bericht von jemandem, der sich über die kryptische Kommandozeile so aufgeregt hat und dann aber trotzdem zu Linux migrieren wollte. Und der war also dann ganz begeistert von der SUSE 8.1, dass man da nicht mehr mit der kryptischen Kommandozeile irgendwas machen muss, sondern also schöne bunte Oberfläche hat. Ja, ich habe mir neulich auch eine SUSE installiert, keine 8.1, aber eine 8.0. Die war nach circa 2 Tagen funktionierte das Online-Update nicht mehr. Ich klickte hin, beendete sich einfach wieder. Okay, dann sitzt man so als Bootklicker sitzt man davor und denkt sich, man möchte gerne updaten. Aber es passiert nichts. So, jetzt wühlen wir uns ins System. Warum nicht? Und dazu brauchen wir wieder die Kommandozeile. Das Ganze war eine Zeile auf der Shell. Man löschte eine kaputte Paketliste und dann funktionierte alles wieder. Aber es geht nicht über GUI. Ja, ich dachte mir, dass ich jetzt einfach mal ein paar Grundbegriffe von Anfang an vorstelle, damit auch wirklich die Leute, die jetzt noch überhaupt keine Ahnung haben, mitkommen. Die Leute, die das alles schon kennen, mögen es mir bitte verzeihen. So, was ist eigentlich eine Shell? Eine Shell ist eigentlich eine Schale um das Betriebssystem herum. Das Betriebssystem macht ja irgendwelche Aufrufe und es ist alles sehr, sehr kryptisch. Und ich will ja mit ihm interagieren. Und zu dieser Interaktion gibt es eben verschiedene Konzepte. Entweder ich benutze irgendetwas Grafisches, jetzt wie bei macOS den Finder, oder ich benutze etwas Kommandozeilenorientiertes. Das ist, sind eigentlich theoretisch sind das alles Shells. Auch der Windows Explorer ist eine Shell, der Macintosh Finder ist eine Shell. Aber wenn man normalerweise Shell sagt, dann meint man also das, was hier auf der linken Seite ist, was so ein schönes, also mein Login-Namen und dann Hostnamen und dann einen Prompt hat. Das kleine Zeichen da. Ja. Was braucht man für eine Shell, um damit zu arbeiten? Man braucht ein Terminal-Programm. Also da gibt es Verfechter von verschiedenen auf Linux, Konsole, Xterm, Eterm. Die haben alle verschiedene Features. Manche können Transparenz und irgendwelche bunten Hintergründe, also wie man sich das so einrichten will. Ja, und dann müssen wir jetzt noch uns die Shell selber raussuchen. Das ist eigentlich recht einfach zu finden, die enden alle auf SH. Die einfachste Shell heißt auch SH, das ist die Ur-Shell. Die ist auf so ziemlich jedem System drauf. Und dann gibt es noch die Ksch, die Tsch, naja, Corn-Shell heißen die ausgeschrieben, Z-Shell, C-Shell, TC-Shell. Und was eigentlich die meisten Leute benutzen, das ist die Bash. Und deshalb wird dieser Vortrag auch mit der Bash gehalten. Ja, jetzt haben wir das Problem der 100.000 Kommandos, die es auf der Shell gibt. Aber eigentlich braucht man gar nicht so viele, um wirklich vernünftig arbeiten zu können. Das will ich in diesem Vortrag auch zeigen. Man muss sich jetzt nicht ein dickes Buch kaufen und erstmal lange lesen, bis man alles weiß und dann anfangen kann zu arbeiten, sondern man lernt ein paar Kommandos und dann entdeckt man ein neues und so tastet man sich langsam vor. Ja, Grundkommandos. Das erste Kommando auf der Shell ist cd. Für die Leute, die Englisch können, sind diese Namen eigentlich alle sehr sprechend. cd steht für Change Directory. Also navigieren wir mal mit der Shell. cd. Ja, wir wissen ja noch gar nicht, wohin wir navigieren wollen. Deshalb machen wir erstmal ein ls, list, um zu gucken, wo wir, was wir da überhaupt alles haben. Das ist jetzt mein Home-Verzeichnis. Da sind ein paar Ordner drin. Und da können wir jetzt hin navigieren. Also wir können jetzt zum Beispiel in den Ordner Chemnitz gehen. Ja, jetzt kommt unser Argument mit dem vielen Tippen. Ich bin eigentlich sehr schreibfaul, aber ich benutze trotzdem gerne Shell. Und deshalb hat man sich eine sehr nützliche Erfindung ausgedacht, nämlich die Tabulator-Taste. So, muss ich gar nicht fertig tippen. Ich tippe einfach Tabulator und Return. Schwupps, der Prompt hat sich verändert, wir sind in einem anderen Ordner. Dort können wir jetzt auch wieder einen LS machen, um zu sehen, was da drin ist. Ja, da ist jetzt der Vortrag drin. Ja, jetzt, was haben wir noch an Kommandos? Copy, Move, wenn wir irgendwelche Dateien verschieben wollen, dann wollen wir natürlich auch Dateien löschen können, mit RM, Remove geht das. Dann Ordner erzeugen, mit mkdir. Und Ordner löschen mit rmdir. Ja. Und für die Faulpelze unter uns gibt es natürlich noch ein nettes Feature der Shell. Das ist die History. Da kann man mit den Pfeiltasten einfach durch die vorhergehenden Befehle steuern. Also, was hatten wir vorher? ls, cd chemnitz. So. Jetzt wollen wir wieder ins Home-Verzeichnis zurück. Das könnten wir natürlich jetzt einerseits so machen, indem wir den kompletten Pfad angeben. Nein, wir sind nicht auf Linux, da heißt es nicht Home. Wir sind auf macOS, da heißt es Users. Alien. So, ich schicke das jetzt nicht ab, weil es geht auch viel einfacher. Ich tippe nämlich einfach nur CD. Schwupp, schon sind wir da. Und genauso wie dieses CD ohne Argument, was einen immer wieder ins Home-Verzeichnis zurückbringt, gibt es noch ein paar andere nützliche Shortcuts. Zum Beispiel kann ich mit CD Punktpunkt einfach in ein Verzeichnis drüber gehen. Da sind wir jetzt in Users gelandet. Mit CD Slash, den Slash kennt ihr bestimmt, oder? Da kommt man ganz nach oben. Jetzt machen wir mal einen LS, um zu sehen, was da alles drin ist. Ja, sieht nicht so aus wie Linux, aber liegt eine Menge Müll rum. So. Ja, jetzt gibt es noch eine andere Möglichkeit, irgendwie dann in unser Home-Verzeichnis zurückzukommen, nämlich mit der Tilde. Die Tilde, das sieht man auch neben dem Prompt. Ich weiß nicht, ob man das alles gut erkennen kann. Ja, damit machen wir jetzt mal einen klassischen Anwendungsfall, was man mit diesem Kommando schon alles machen kann. So. Naja, also mit diesem Kommando selber kann man noch nicht viel machen. Ich muss jetzt noch ein bisschen was ergänzen. Das praktischste Feature der Shell sind nämlich Wildcards. Das heißt, ich muss gar nicht so präzise sein. Ich muss nicht sagen, okay, Moment, gehen wir mal in Music. Was ist da alles drin? Komische Musik. Da könnte ich jetzt. Machen wir später. Jetzt simulieren wir erstmal eine typische Download-Session. Man war im Internet und hat viele nette Sachen gefunden. Und die hat man sich, also alle, weil man zu faul war, die irgendwie in den Ordner zu packen, hat man die sich alle in seinen auf seinen Desktop getan. So, simulieren wir mal eine Download-Session, create rubbish. So, jetzt sieht der Desktop ungefähr so aus. Na? Mag das jemand mit der GUI wegräumen? Also, da sind Textdateien, die bewahre ich eigentlich immer in Documents auf. Und dann sind da so Bilder, die tue ich immer in Pictures. Und ja, HTML-Dateien, dafür habe ich auch einen eigenen Ordner. Eigentlich habe ich keine Lust, das auseinander zu sortieren. So, gehen wir mal wieder in die Shell rein. Und gehen auf den Desktop. So. CD. Wir sind jetzt im Ordner Chemnitz, das heißt, wir müssen einen Ordner hoch Und dann machen wir Slash und Tab Desktop. So. Jetzt lassen wir uns mal anzeigen, was da alles drin ist. Wahnsinnig viel Schotter. Und es interessiert mich eigentlich auch nicht, wie die alle heißen, diese Dateien. Ich will die ja nur in ihre betreffenden Ordner tun. So. Jetzt nehmen wir Wildcards her. Das heißt, ich mache einen Move für Verschieben. Ein Sternchen. Und dann suche ich mir jetzt erstmal die .txt-Dateien und tue die in den Ordner, wo will ich sie hin tun, in den Ordner Documents. Das heißt, wir sind jetzt im Desktop, die Hierarchie ist so, dass wir ein höher springen müssen und dann in Documents gehen. Mit zwei Punkten kommt man eins höher und hier Tab Documents. Fertig. Jetzt machen wir mal einen LS Documents, um zu sehen, ob die auch wirklich angekommen sind. Tatsache. So, was ist jetzt denn noch übrig? Jetzt sind hier noch lauter GIF-Bilder übrig. Die tun wir mal in Pictures. Also machen wir ein Move Stern Punkt GIF. Damit erkennt er alle GIF-Bilder. Und die tun wir in Pictures. Schwupp. Jetzt ist nur noch die Hälfte da. Jetzt sind nur noch HTML-Dateien da. Okay, die HTML-Dateien werden auch noch aufgeräumt. Move Stern.html. Die kommen in den Ordner Sites. So. Was ist jetzt noch übrig geblieben? Oh, ja, habe ich noch ein paar Programme gezogen. Wo tue ich die hin? Die tue ich auch in Documents. Also move Stern.gzip. Oder machen wir uns dafür einen eigenen Ordner? Also sagen wir make dir. Wir wollen ja woanders hin. Tun wir sie ins Archiv. So, make the Archiv. Move Stern. Ja, da passt es jetzt mit den Punkten nicht so ganz. Machen wir nur GZ. Dann nimmt er alle Dateien mit der Endung GZ. Und tun sie ins Archiv. So. Jetzt sind... Nee. Ja. Die kann man, glaube ich, löschen. Muss man nicht lesen. So. Irgendwie versehentlich auf die Festplatte geraten. Ja, jetzt haben wir unseren Desktop aufgeräumt. Und wenn wir jetzt wieder ins ROM-Verzeichnis zurückgehen und erstmal gucken, jetzt liegt in Documents eine Menge rum und im Archiv liegen drei Programme und in Pictures liegen ein paar Bilder. Schön, oder? Kann man mit der GUI eigentlich auch machen, aber Fenster auf, Fenster klicken, dann sind die drüber und drunter und es ist einfach ein bisschen klarer. Ja, jetzt haben wir auch schon so die grundlegenden Prinzipien von der Shell gesehen. Ich nehme mal ein Kommando und dann ein Argument, nämlich das, was ich bewegen will. Oder kopieren, oder auflisten, oder wo ich hin will. Dann gibt es noch Optionen, die hängt man zwischen die Kommandos. Zum Beispiel gibt es für ls, gibt es die Option l, oder die Option a. Nehmen wir a. A steht für all. Damit kann man sich jetzt alles anzeigen lassen. Okay. Da tauchen jetzt auf einmal solche Punktdateien auf. Die sind normalerweise versteckt. Das sind meine Einstellungen. Ja. Jetzt ist nur wirklich so, dieses ganze Aufräumen, was wir hier vorgeführt haben, das kann man ja eigentlich auch mit der mit Conqueror oder Nautilus kann man das auch ganz gut machen. Was ist da jetzt das Tolle an der Shell? Naja, ich meine, am nächsten Tag mache ich wieder eine Download-Session. Und dann ist der Desktop wieder voll. So. Wir sollten vielleicht vorher nochmal in den Desktop gucken. der Desktop ist jetzt leer. Und Download Session simulieren wir wieder. So. Jetzt können wir natürlich das eigentlich nochmal eintippen, aber ich benutze lieber die History. Gehe mit dem Pfeiltasten 2 hoch. So, und jetzt liegt wieder der ganze Müll wieder rum. Alles wieder aufräumen. Und da kommen jetzt für so wiederholende Tätigkeiten, da kommen jetzt die speziellen Vorzüge der Shell zum Tragen. Weil wenn ich weiß, dass ich das täglich oder dauernd machen muss, dann mache ich mir einfach ein Alias aufräumen, das diese ganzen Sachen für mich zusammenschreibt. Also, Alias, das ist wie in den Kriminalfilmen, das ist ein Kommando, ich gebe einem langen Kommando einen kurzen Namen, bei dem ich es aufrufe. So, Alias aufräumen, wir können das auch anders nennen. Aber wir nennen es nicht aufräumen, weil wir sonst eventuell mal Ärger kriegen. Nämlich auf einer Tastatur, wo keine Umlaute sind. Also, passen wir auf. Alias aufräumen ist gleich. So, und jetzt tippen wir einfach das ein, was wir gemacht haben. CD. Dann sind wir nach Desktop gegangen. Und mit einem Strichpunkt hängen wir einfach das nächste Kommando dran. Dann haben wir unsere Bilder. Das heißt, in dem Fall waren es, glaube ich, GIFs, aber wir können auch JPEGs nehmen. Nach Pictures geräumt. Na? Mag er nicht. Jetzt wird es ein bisschen eng hier unten. Ich mache mal anders. Machen wir erstmal ein Clear. Clear, aufräumen. So. So. CD. Desktop. Move. Sternpunkt. GIF. Dann sollen die nach Pictures. Und was haben wir noch? Die HTML-Dateien haben wir noch. Move Sternpunkt HT. Ja, nehmen wir HTML, HTM. Ab und zu kommen ja doch HTMs vor. Nee, nehmen wir HTML. Nach. Site. Und. Ja, und die Doc-Dateien, die löschen wir einfach so wieder. Stern.doc. So. Jetzt habe ich dieses Alias geschrieben. Mache ich Return. Und gucken wir mal, wie der Desktop aussieht. Ziemlich viel Zeug drauf. Ja. Aufräumen. Doc hat er nicht erkannt. Nun, dann müssen wir ihm vielleicht ein großes Doc noch geben. Also ändern wir das Alias nochmal schnell ab. Also, ich habe es jetzt vereinfacht gemacht. Man kann natürlich auch immer noch kompliziertere Sachen dazufügen, wo das jetzt, wo man dann beide Optionen erwischt. Aber für den Anfang, so. So, jetzt nehmen wir wieder unser Alias aufräumen. Morganet, rename.html to users alien sites, no such file or directory. Was tut sich in users alien sites? Naja, hat er aufgeräumt. Also können wir diese Fehlermeldung eigentlich auch ignorieren. So, jetzt können wir immer aufräumen. Ja. Jetzt kommen die nächsten Features der Shell. Ist ja ganz nett, was man da alles irgendwie sich so ausgeben lassen kann. aber vielleicht will ich mir das auch mal irgendwo woanders hinspeichern. Und dafür gibt es in der Shell 3 Kanäle. Also es gibt diese Ausgabe, die wir hier mal sehen. Wir führen ein Kommando aus und er gibt uns ein Resultat zurück. Das nennt sich Standard Out. Das kommt zu uns heraus. Was wir da vorhin gesehen haben, dieses Rename No Such File or Directory, das ist eine Fehlermeldung. Die geht nach Standard Error. Das ist in dem Fall, geht die auch, wird sie uns direkt angezeigt. Und als drittes gibt es noch Standard In. Das ist das, was wir eingeben. Und alle diese drei Sachen können wir auch woanders hin, hinlenken. Das geht mit dem Zeichen so. Damit lenken wir sie um. Also können wir jetzt zum Beispiel, gehen wir wieder ins ROM-Verzeichnis, in den Ordner Music. Jetzt haben wir da alle vier Ordner. Jetzt wollen wir mal eine Liste für jemanden machen, der dem wir unsere Musik schicken können. Zum Beispiel in der E-Mail. Also, soll er mir alle MP3-Dateien raussuchen. Nein. Und jetzt sage ich ihm, ab wo er suchen soll. Nämlich Punkt, ab hier. Punkt ist immer hier. Und er soll... Feind kann ziemlich viel und das ist sehr, sehr kryptisch. Aber man braucht ja eigentlich auch nicht immer alles. Also er soll den Namen suchen. Und zwar Namen, die auf Stern MP3, da haben wir wieder unsere Wildcard. Alle Namen, die auf Stern MP3 enden. So. Und das können wir jetzt mal so abschicken. Dann spuckt er jede Menge Musik aus. Also wir können hochscrollen. Das können wir natürlich jetzt mit der GUI, können wir das markieren und dann in einen Texteditor pasten. Aber es geht auch viel einfacher. Wir sagen nämlich einfach Feind-Name. So, dahin. Nämlich in meine Musik.txt. So, return. Jetzt gibt er nichts mehr aus, weil ich habe ja gesagt, er soll das, was er normalerweise hier ausgeben sollte, soll er in diese Datei schreiben. Gucken wir mal, was in dieser Datei drin steht. Dazu, also Textfiles ausgeben, gibt es auf der Shell mehrere Kommandos. Zum Beispiel das Kommando less. Meine Musik.txt. So, da steht jetzt alles brav drin. Ja, ein paar Umlaute sind dabei, die kann meine Shell nicht so richtig anzeigen. Das sieht man mal ganz gut, warum man keine Umlaute verwenden sollte. Weil das dann einzugeben, das wird schwierig. Aber man hat ja die Tab-Completion, dass er das automatisch macht. So, die Datei können wir jetzt per E-Mail verschicken oder wir können unseren Shell MP3-Player damit füttern. Also, der ist jetzt nicht auf diesem Rechner installiert, weil das nämlich nicht meiner ist. Aber da gibt es MPEG 1.2. Da würde ich sonst einfach --list sagen und meine Musik.txt. Und dann würde er anfangen zu spielen und zu spielen und zu spielen. Braucht man gar kein XMMS. So, ich habe mich gestern mit einem Freund unterhalten über die Syntax von Feind und er meinte, also mit Feind komme ich nie zurecht. Ich mache da immer nur Feind-Punkt. Und ja, und was machst du dann? Ja, und dann meinte er, er macht seinen Punkt. Und dann gucken wir mal, was sein Punkt tut. Sein Punkt tut in dem Fall, findet es nicht nur die, die MP3-Dateien, sondern wie wir da sehen, er findet auch einen Textfile und die Seidenstraße. Wir haben ihm ja nicht gesagt, was er suchen soll, also findet er alles. Also müssen wir ihm jetzt noch sagen, was wir davon wirklich sehen wollen. Und das geht mit grep. Regret ist eines der nützlichsten Kommandos überhaupt. Also mit Grep kann man sehr kreativ umgehen. Das heißt, wir lenken jetzt die Ausgabe von Feind, was er uns normalerweise schicken würde, geben wir jetzt dem Grep. Mit einem geraden Strich, das heißt, reiche es weiter. Und sagen grep.mp3. So, was haben wir jetzt? Man sieht, Musik.text wird nicht mehr gefunden. Und das können wir jetzt genauso in ein meine Musik, jetzt könnten wir es überschreiben, aber machen wir mal ein meine Musik 2.text. So. Ich traue dir nicht ganz. Gucken wir mal. Haben die beiden Kommandos jetzt wirklich das gleiche getan? Sehen so unterschiedlich aus. Naja, aber auch dafür hat die Shell ein Kommando, nämlich das Kommando diff. Für different. Also gucken wir mal, ob meine Musik.text dasselbe drin steht wie meine Musik 2.text. Und was sagt es? Es sagt nichts. Nichts heißt in dem Fall wohl, dass sie gleich sind. Ja. Jetzt haben wir auch das nötige Handwerkszeug, um uns nochmal mit diesem Alias von vorhin zu beschäftigen. Das Alias hat nämlich ein Problem. Wenn ich meinen Rechner ausmache und mich am nächsten Tag einlogge, dann ist es weg. War ja nur ein Shell-Kommando. Das kann man auch schön sehen, wenn ich jetzt noch eine Shell aufmache und da jetzt mein Aufräumen ausführen will, dann ist es nicht da. Kennt er nicht. Ich könnte auch tippen, wenn ich meine, dass es das doch gibt, aber und mich für klüger als meine Shell halte. Er sagt Command noch Farm. Also wollen wir ihm dieses Alias auch irgendwie dauerhaft beibringen. Und dazu hat die Shell eine Konfigurationsdatei, die heißt SHC. Und dort kann man solche Sachen reinschreiben, damit er sie bei jedem Start wieder weiß, dass Alias aufräumen, damit kann ich aufräumen. So, suchen wir mal in der History unser Alias aufräumen. Und das gehen wir mal da zurück. Naja, mit dem Zurückscrollen, das ist eigentlich langweilig, da gibt es aber auch ein paar Shortcuts. Man kann nämlich mit Ctrl A einfach an den Anfang springen. So, und jetzt wollen wir unser Alias aufräumen in eine Datei schreiben, in die Bash-RC. Gehen wir erstmal ins Home Directory nochmal. So. Na, wo ist es denn? So. Ctrl A an den Anfang. Und wir sagen einfach Echo. Alias aufräumen. Ja, jetzt müssen wir dem Echo. Das kriegt jetzt sehr, sehr viele Argumente. Jetzt packe ich das ein. Das soll genau einmal dieses Ding sagen. So. Ich habe das jetzt ins Vorzeichen gesetzt, weil das soll ein Argument sein. Und das will ich in meine Bash-RC schreiben. Natürlich will ich die Bash-RC jetzt nicht überschreiben, weil die existiert, glaube ich, schon. Gucken wir mal auf einer anderen Shell. Mit dem Kommando let, ob wir da schon eine Bash-RC haben. Ja, da ist schon eine. Da sind schon so ein paar Sachen drin. Ein Nonsens-Alias und ein anderes Alias. Und PS1, das ist mein Prompt. Aber das kümmert uns jetzt nicht. Also wenn ihr auf Linux guckt, eure Bash-RC, da steht auch jede Menge Schotter drin. Ja, also wollen wir es nicht in die Bash-RC schreiben, sondern eigentlich idealerweise da anhängen. Also nehmen wir einfach zwei Zeichen, das hängt an. Und sagen, Bash-RC. So. Nochmal nachkontrollieren. Jetzt ist da unser Alias aufräumen drin. Und jetzt können wir auch mal probieren, eine zweite Shell aufmachen. Und hier, na, mag er nicht, Haben wir uns noch vertippt? Habe ich das jetzt in die Wäscheatze geschrieben? So. Wäscheatze, da ist es drin. CD-Desktop. Alles aufräumen. Müsst ihr eigentlich finden. Das sind so genau diese Sachen, die man liebend gern bei einem Vortrag hat. Aufräumen, Command not found. Was ist da denn schief? Die Bash-RC? Source Bash-RC? Dort. Bash-RC? Ah ne, da drüben. Source. Dort. Bash-RC? So. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt geht unser Aufräumen. Danke! So. Ja, was gibt es jetzt bei der Shell noch? Ja, viele, viele Kommandos. Aber wie gesagt, man braucht eigentlich gar nicht so viele, um wirklich vernünftig damit arbeiten zu können. CD, LF, Copy, Move, RM, Make-Dir und RM-Dir haben wir schon kennengelernt. LN setzt links. Zur Textverarbeitung haben wir auch schon ein paar kennengelernt. Das Kommando Let, was uns einfach eine Textdatei in die Shell ausgibt. Das Kommando Cut, was eigentlich dasselbe tut. Das Kommando More, was auch eine Textdatei ausgibt. Die unterscheiden sich alle ein bisschen. Aber das muss man einfach mal ausprobieren. Das Kommando Grep haben wir schon kennengelernt, was aus Textdateien irgendwelche Strings raussucht. Das Kommando Diff, das zwei Textdateien miteinander vergleicht. Und das Kommando WC haben wir noch nicht ausprobiert. Dann machen wir einfach mal ein WC. Music, meine Musik.txt. So, 122, 518, 6971. WC zählt die Wörter. Wer gestern auf der Abendveranstaltung war, das war auch eine der Preisfragen, die es zu erraten galt, beim heiteren Programm erraten. Das Kommando TR ist auch ganz nützlich. Damit kann man Zeichen in einer Textdatei ersetzen. Aber das führe ich jetzt nicht vor. Und wo ich also Anfänger davor warnen will, also erstmal mit der Shell ein bisschen spielen und wenn man dann irgendwie nach einiger Zeit meint, man wäre fit, dann kann man sich mit SED und AWK beschäftigen. Das sind eigentlich die beiden, also SED ist eines der mächtigsten Shell-Kommandos überhaupt. Dann kann man dann mit regulären Ausdrücken, kann man Textdateien durchsuchen, Zeichen ersetzen und alles ganz kompliziert machen, aber brauchen wir auch im Moment gar nicht. Die Shell hat auch ein paar Texteditoren. Zwei anfängerfreundliche sind Pico und Nano. Die haben unten so eine Leiste, wo angegeben wird, was man welche Kommandos sichern und zurück und alles, was man so braucht, angegeben sind. Ja, und dann eigentlich die beiden Experten-Editoren VI und Emacs. Das ist Geschmackssache. Sind gewöhnungsbedürftig, aber ich kann jedem empfehlen, sich in beide einzuarbeiten, weil VI hat den Vorteil, er ist auf jedem System vorhanden und also egal, wo man ist, ob man auf Solaris oder sonst wo sich gerade befindet, ein VI findet man eigentlich immer vor. Und naja, Emacs lässt sich bis zum Access konfigurieren, das ist nochmal eine Wissenschaft für sich. Ja, eine zentrale Sache bei der Shell sind, wo kriege ich mehr Informationen her? Die Shell hat ein eingebautes Handbuch, das nennt sich MAN, für Manual. Da kann ich mir zu jedem Kommando, kann ich mir das Handbuch ausgeben lassen. Man LS. Dann sagt er mir erstmal, was es tut, List Directory Contents und erklärt mir das jetzt so. Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen,
weil die Shell etwas klein ist,
nicht so richtig schön formatiert. Mhm. Und diese ganzen Optionen, aber das muss ich mir alles nicht merken. Ich brauche eigentlich nur ls listet Dateien, ls-a listet mir alle Dateien. Das ist schon mal gut zu wissen. So. Apropos ist dafür da, wenn man nicht so genau weiß, was man eigentlich sucht. Also wenn ich den Verdacht habe, dass es irgendwo ein Kommando geben könnte, was es tut, was ich meine. Ich gebe jetzt mal apropos, ich will eine Liste. Gucken wir mal, was er da ausgibt. Apropos List. Ja, und dann sagt er mir, viele komische Sachen, die ich jetzt alle mal ignoriere. Columnate List, find SMB, List Info, List Cache Terror, List Open Files und List Directory Content. Klingt interessant, lesen wir die Manpage, probieren wir einfach mal aus. Und List Current Users. Das ist vielleicht auch noch interessant. So kann man sich Kommandos suchen. Es gibt noch ein zweites Handbuch, das ist ein bisschen ausführlicher, gibt es aber nicht zu jedem Kommando, nennt sich Info. Da müsste man mal gucken, was wir denn alles im Info haben. Da könnte vielleicht ein Emacs-Handbuch sein. Info Emacs? Ja. Ein komplettes Handbuch zum Thema Emacs. Und Info hat noch den Vorteil, dass man da drin rumbrowsen kann. Also überall, wo die Sternchen sind, sind Kapitel. Und mit Space kommen wir eine Ebene tiefer und können da reingucken. Mit Q, was auch aus der Shell ein Standard ist, um wieder aus solchen Programmen rauszukommen, Q kommen wir wieder raus. Locate ist eine etwas einfache Alternative zu dem vorher schon kennengelernten Find. Das hat nämlich nicht so eine komplexe Syntax. Bei Locate kann man einfach Locate Stern.mp3 findet genau das gleiche und man muss keinen Punkt, Minus, Namen oder sonst was ergänzen. Also viel, viel anfängerfreundlicher. So, jetzt wollen wir auch über das System was herausfinden. Können wir zum Beispiel mal gucken. Top ist ein Top-Kommando. Top listet laufende Prozesse auf. Also gucken wir mal, da leuchtet jetzt Top natürlich, den haben wir gerade gestartet. Lookup.d, ein Terminal, eine Bash, ein Cron, ein Init.d, ja, Prozess-ID. Ein ähnliches Resultat können wir auch mit PS. PS listet auch Prozesse auf. Allerdings macht er es nicht wie Top, der da bleibt und auch die Zeit anzeigt und ständig aktualisiert, sondern er listet das nur einmal auf. Und zwar in dem Fall auch nur unsere Bash, weil ich ihm nicht gesagt habe, dass er mehr auflisten soll. So, jetzt listet er mehr auf, aber das ist fast unleserlich. Machen wir dafür mal eine größere Shell auf. So. PS-AOX. So. Okay, so viel Information will ich aber gar nicht. Ich will jetzt einfach nur einen Prozess mal abschließen. Ja, wir haben zwei Bashs. Schießen wir eine ab oder starten wir extra ein Programm? Starten wir lieber ein Programm. Starten wir ein Programm aus der Shell natürlich. Was könnte man denn jetzt aus der Shell starten? Starten wir einen Emacs oder einen VI? Genau, wir starten jetzt mal einen VI. Das ist der eine Experteneditor, hatte ich ja schon gesagt. Machen wir hier mal einen Test.text. So. Und jetzt versuchen wir mal zu tippen und erhalten G isn't a VI-Command. VI ist nicht anfängerfreundlich. Man muss wissen, dass man erstmal ein I oder ein A tippen muss, fix, insert oder append. Und dann bewegt er sich in den Textmodus. Und jetzt können wir tippen. Blubabla, blubabla. Mhm. So, jetzt wollen wir aus dem DI wieder raus. Ich tippe Q. Geht nicht. Ich tippe, was könnte man noch probieren? Ich tippe Ctrl-Q. Geht auch nicht. DI ist gemein. Und man könnte natürlich jetzt sich erstmal das Handbuch zu DI, also Mann DI ziehen und durchlesen und feststellen, wie man aus DI rauskommt. Das werde ich euch nachher auch gleich verraten. Aber es geht eigentlich um praktisches Arbeiten mit der Shell. Wir haben jetzt ein Programm gestartet, aus dem wir nicht mehr herauskommen. Hilfe! Also, was machen wir? Wir listen uns mal auf, was wir hier so haben. ps-aux und gucken, wo unser DI ist. Da unten ist er und er hat die Prozess-ID 1137. Ich sage jetzt in meiner anderen Shell kill 1137. So. Und mein DI ist weg. Incorrect checksum für freed object. Was macht mein Mac OS X hier? Naja, ignorieren. Fehlermeldungen, wenn man sie nicht versteht und es trotzdem noch funktioniert, nicht rausbringen lassen, einfach weitermachen. So. Wenn es dann irgendwann mal nicht mehr funktioniert, dann könnte man sich überlegen, ob man mal schaut, was das System in der Zwischenzeit alles angestellt hat, aber so, kill, zum Prozess abschießen. Auf Linux gibt es dann auch noch ein kill all, was dann noch etwas weiter trifft, das ist die Schrotflinte, aber die gibt es hier auf diesem System nicht. Elsof ist ein anderes praktisches Kommando, wenn man wissen will, welche Files ein Prozess offen hält. Das ist, also wenn man irgendwo an seinem System was rumanalysieren muss, dann sollte man sich ein Elsof mal angucken. Schauen wir mal, was Elsof ausgibt. Ich glaube, da brauchen wir auch wieder eine große Shell. Machen wir hier mal ein Clear. Machen wir eine große. So. Schönes, breites Fenster. Elsof. So. Und jetzt sehen wir, was da alles in Benutzung ist, in System Library. Auf Linux sieht es natürlich alles ganz anders aus. Ganz unten ist der Machtkernel, also der Kernel von diesem kleinen Rechner hier. So, da sehen wir, welche Fonts er geladen hat. Ja, also wenn ich mal wissen will, was ein Programm, welche Dateien es öffnet, wenn ich irgendwelche Fehlermeldungen analysieren will, dann ist Elsof eigentlich immer gut. So, dann gibt es natürlich in der Shell auch jede Menge kleine Utilities fürs Netz. Wir können zum Beispiel Netzstat, was uns die Statistik anzeigt. So, das ist auch wieder ziemlich viel, zu viel. Aber mit Ping können wir einen anderen Rechner pingen. Also zum Beispiel Ping Google.com. Ja, wir wären auch gleich fertig. So, ja, Felsroute, um Pakete im Netz zu verfolgen. NSLookup, um Hostname nachzuschlagen. Whois, um nachzugucken, wem eine Domain gehört. Telnet, SSH kennt man vielleicht schon. Und Lynx sind Browser für die Shell. Ja, und Systemadministration, mit ID kann man sich seine User-ID anzeigen lassen und wenn man häufig unter verschiedenen Usern unterwegs ist, kann man mit UMI abfragen, wer man ist. Ja, und was ja, die zentralen Kommandos sudo und su, mit su wird man root und mit sudo kann man root-Kommandos ausführen. Sudo ist auf jeden Fall zu empfehlen, weil es immer nur zeilenweise geht, weil man als Anfänger da nicht so viel kaputt machen kann. So. Das ist jetzt genau der Punkt. Shell ist nicht ungefährlich, es gibt keinen Anu-Knopf. Wenn ich ein Kommando gemacht habe, rm Sternchen, dann hat er das nun mal gelöscht. Und ich kann es auch nicht wiederbringen, auch wenn ich mich vertippt habe und meine, er hätte das andere Verzeichnis löschen sollen. Also man muss sich ein bisschen konzentrieren und natürlich als Präventivmaßnahmen gibt es Backups. Wenn man sich unsicher ist, was man tun soll, hilft immer ein Blick in die Mann-Page. Und wenn man also wirklich mal so Neuland ertasten will mit einem Kommando, einfach ein paar Dateien erzeugen und da mal Trockenübungen machen und das mit unwichtigen Sachen ausprobieren, bevor man irgendwie über seine Doktorarbeit oder so mit TR drüber geht. So, mehr Infos. Wir haben ja schon in der die Shell-eigenen Kommandos, apropos, what is, Mann und Info. Und ich gebe nur eine URL an, weil von dort aus ist eigentlich fast alles zu finden, nämlich das Shell-Dorado. Dort sind Skripte, Tutorials und alles Mögliche verlinkt. Also das ist die Shell-Ressource überhaupt. Im Usenet, wenn man nicht weiterkommt, kann man nachfragen. Allerdings sollte man vorher erstmal gründlich googeln, ob das eine Frage ist, die nicht schon tausendmal kam. Da reagieren die Leute in der newsgroup.de Comp Ost Unix Shell nämlich nicht unbedingt begeistert. Aber wenn man so mit interessanten neuen Fragen kommt, dann sind sie eigentlich immer sehr zu haben. Ja, und die Website zu diesem Vortrag, das Zauberbuch, wo dieser Vortrag auch demnächst draufkommt. So. Ja, das war's.
Danke für den Vortrag. Gibt es noch Fragen oder ich denke, angesichts der fortgeschrittenen Zeit können wir Fragen dann direkt klären.